Dem Wald geht es schlecht. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir schlägt Alarm.
Der deutsche Wald hilft uns nicht mehr in dem Maße, wie wir es bislang gewöhnt waren, bei der Erreichung unserer Klimaziele.
Eine Gemeinde im Landkreis Augsburg nimmt den Hochwasserschutz selbst in die Hand.
Und es ist sehr schön zu sehen, dass gerade im kommunalen Bereich, dass man hier den Klimaschutz verstanden hat.
Wegen einer Studie im Auftrag der katholischen Bischofskonferenz sind die Bauern stinksauer.
Da waren wir halt schon ein bisschen, ja, mir hat fast sagen, entsetzt.
Das und mehr jetzt bei Landwirtschaft und Umwelt. Ich bin Tobias Betz. Trockenheit, Stürme, Käferbefall. Wegen Schäden durch den Klimawandel leistet der Wald in Deutschland keinen ausreichenden Beitrag mehr zur Speicherung des Treibhausgases CO2. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen sagt bei der Vorstellung der Bundeswaldinventur wörtlich: Das grüne Herz unseres Landes gerät aus dem Takt. Martin Polanski hat sich die Bundeswaldinventur genauer angeschaut.
Alle 10 Jahre wird der deutsche Wald einer umfassenden Inventur unterzogen. An immerhin 80.000 verschiedenen Stellen über das ganze Land verteilt, wird der Wald dabei genau untersucht. Auf 150 Merkmale wie Baumart, Durchmesser der Bäume, die Baumhöhe oder auch Totholz. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen fasst das Ergebnis der Bundeswaldinventur so zusammen.
Die Wälder sind für uns, so sind wir alle aufgewachsen, Sinnbild der Natur, der Stärke ihrer der Natur. Heute stehen sie umso stärker unter Druck.
Immerhin ein Drittel der Gesamtfläche Deutschlands ist von Wald bedeckt. Und seit der letzten Inventur im Jahr 2012 hat die Waldfläche sogar leicht zugenommen. Aber vielerorts sind die Bäume geschädigt, so Thomas Riedel vom bundeseigenen Thüneninstitut, das die Waldinventur organisiert hat.
Vor allem seit dem Jahr 2017 hat es gestartet mit den Herbststürmen. Anschließend kam die große Frühjahrstrockenheit und die Wärme dazu. Und gerade die Insekten, die Bogenkäfer, speziell bei der Fichte, konnten sich massenhaft vermehren, sodass gerade die Fichte häufig als leidtragende Baumart anzutreffen ist.
Der Bestand an Fichten hat dadurch um immerhin 17% abgenommen. Gleichzeitig gibt es nun mehr Laubbäume, der Wald ist wieder durchmischter. Ein aktiver Waldumbau in den letzten Jahren hat dazu beigetragen. Durch Trockenheit, Stürme und Käferbefall abgestorbene Fichten bedeuten umgekehrt aber auch mehr Totholz im Wald. Um rund ein Drittel hat das zugenommen. Nach Angaben des Thüneninstituts setzt das Totholz auch Kohlenstoff frei, was schlecht für das Klima ist. Die Berechnungen der Waldinventur kommen zu dem Ergebnis, dass der Wald zwischen 2017 und 2022 sogar zur Kohlenstoffquelle geworden ist. Landwirtschaftsminister Özdemir findet das besorgniserregend.
Die Auswirkungen der Klimakrise machen sich ganz real bemerkbar. Man kann das in den Wäldern sehen, wenn man unterwegs ist. Die Folge davon, der deutsche Wald hilft uns nicht mehr in dem Maße, wie wir es bislang gewöhnt waren, bei der Erreichung unserer Klimaziele.
Das Landwirtschaftsministerium arbeitet seit längerem an einer Reform des Bundeswaldgesetzes, die detailliertere Vorgaben für die Bewirtschaftung von Wäldern machen soll. Rund die Hälfte der Waldflächen ist hierzulande im Privatbesitz, ein knappes Drittel gehört den Ländern. Die Gesetzesänderung hängt allerdings, weil die Forstwirtschaft vor einer Überregulierung warnt. Landwirtschaftsminister Özdemir hofft aber, ein neues Waldgesetz noch in dieser Legislaturperiode durch den Bundestag zu bekommen.
Anfang September veröffentlichte die Sachverständigengruppe Weltwirtschaft und Sozialethik im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz das Papier Ernährungssicherheit, Klimaschutz und Biodiversität – ethische Perspektiven für die globale Landnutzung. Darin fordern die Experten eine globale Landnutzungswende. Die Abkehr von flächenbezogenen Beihilfen in der Agrarpolitik durch eine Agrarreform und die Renaturierung ökologisch wertvoller Böden. Landwirte wie die bayerische Landesbäuerin und Europaabgeordnete Christine Singer weisen die Studienergebnisse scharf zurück und sehen ihren Berufsstand darin zu Unrecht kritisiert. Anton Rauch berichtet.
Auf dem Hof von Sonja Dirln in Heimstetten gibt es dieser Tage große orange Kürbisse und kleinere in allen möglichen Größen, Farben und Formen. Die hätten auch gut zum Erntedankaltar im Münchner Dom gepasst, gibt die Kreisbäuerin für Stadt und Landkreis München zu.
Die sind normalerweise auch dabei beim Erntedankaltar, aber heuer haben wir uns ja ein bisschen geweigert mit der Dekoration, weil halt da diese Studie
von der Kirche rausgegeben worden ist, ist ja in die Zeitungen auch drin gestanden. Und da waren wir halt schon ein bisschen, ja, man hat fast sagen, entsetzt.
Die Studie fordert ein Umdenken der Landwirtschaft in Richtung Umwelt und kritisiert, dass Landwirtschaft in erster Linie profitorientiert sei. Das ärgert viele Bauern, die sich beim Bauernverband gemeldet haben, auch weil die Kritik von der Kirche kommt.
Wer geht denn heutzutage noch in die Kirche? Das sind jetzt eigentlich, möchte ich mal so, wenn ich aufs Land schaue, die meisten. Und die haben alle oder ganz viele einen landwirtschaftlichen Hintergrund. Und wir sind ja auch abhängig von unseren Böden, vom Wetter, von, ja, auch von der Gnade Gottes schlichtweg. Weil ich sage jetzt mal, wenn wir mit unserer Ernte vorbei sind, Gott sei Dank. Und das meine ich dann auch so, weil wir mir wirklich zufrieden sein können, dass wir was ernten können, wenn man so die Katastrophen überall anschaut und alles.
Bauern fühlen sich und ihre Arbeit missverstanden. Wenn Höfe über Generationen betrieben werden, dann sei das nachhaltig. Landwirtschaft müsse gemeinwohlorientiert sein, heißt es in der Studie. Dieser Passus ist es, der die Landwirte ärgert und zum Teil auch verunsichert, so Landesbäuerin Christine Singerl vom Bayerischen Bauernverband.
Die Studie stellt die Eigentumsrechte landwirtschaftlicher Flächen infrage, kritisiert Bäuerinnen und Bauern dafür, ihre Bewirtschaftung an rein ökonomischen Kriterien auszurichten und plädiert für stärkere staatliche Eingriffe und eine andere Einkommensumverteilung. Wir halten diese Kritik nicht für gerechtfertigt und auch für nicht nachvollziehbar.
In der Studie heißt es beispielsweise wörtlich, die Bodenerosion auf landwirtschaftlichen Feldern ist derzeit 10 bis 100 Mal höher als die Bodenneubildungsrate, wenn auch mit regional höchst unterschiedlicher Ausprägung.
Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also wir selber werden zum Beispiel auch nicht einmal das Stroh wegfahren, wenn wir das einarbeiten, weil das gut für einen Humusaufbau ist eigentlich, dass man wieder ein bisschen was zurückgibt. Beim Körnermais zum Beispiel ist ja auch so, dass nur die Körner geerntet werden und der Rest, das ist ja auch Gründüngung quasi, die lassen wir jetzt persönlich auch am Hof. Also es ist immer nicht so alles schwarz und nicht alles weiß. Es gibt einfach einen Haufen Zwischentöne und jeder bemüht sich, dass er eigentlich seinen Boden gut erhält und man ist auch sozusagen auch verpflichtet. Wir machen ja immer Bodenproben.
Andreas Felsel, der Vorsitzende der katholischen Landvolkbewegung Bayern, hat kein Verständnis für den Ärger vieler Bauern, denn die Studie zur weltweiten Landwirtschaft sei ja kein Angriff auf die Bauern.
Mei, ob sie gut ist oder nicht gut, ich finde auch, dass sie sehr schwer verständlich ist, diese Studie. Aber sie hat eine Situationsanalyse gemacht und diese Situationsanalyse ist für mich kein neuer Erkenntnisgewinn. Es waren viele Dinge bekannt. Und nicht von vorne sagen, die Kirche ist gegen die Landwirte, sondern ich kann sagen, der Vorschlag gefällt mir nicht. Die Situationsanalyse sagt, dass es nicht besser wird, dass sich die Bedingungen mit der Artenvielfalt, mit der Biodiversität, mit dem Boden verschlechtern.
Nachgefragt bei einem Praktiker an der kirchlichen Basis. Pfarrer im Ruhestand Alois Ebersberger hilft in einer Gemeinde im Münchner Osten mit. Er hat die Studie gelesen, sie sei wichtig, aber er versteht auch, dass der Aufbau Bauern ärgert.
Bei dem Inhalt für seines geht es immer gleich ein bisschen so negativ an. Und wenn man das durchschaut, denkt man sich, ja, was heißt das jetzt? Ist das jetzt bisher alles falsch gewesen, was wir gemacht haben? Und ist das andere alles so besser, wie das ist? Wir wissen doch auch ein bisschen, wir machen ja viel schon. Wir haben auch bildungsmäßig gut geschult. Wir haben Landwirtschaftsämter, wir haben Beratung und so weiter. Deswegen kann man doch nicht sagen, die Sachverständigen wissen immer alles besser.
So sei die Agrarstudie der Bischofskonferenz insgesamt eine Diskussionsgrundlage für Bauern und für die Kirche. Dass viele kirchlich engagierte Landwirte sich zurückziehen werden, glauben die Experten nicht. Das wollen weder die Landesbäuerin Singer noch Sonja Dirl. Die Bäuerin aus Heimstetten hat mit dem Dompfarrer gesprochen. Sie will im nächsten Jahr wieder den Erntedankaltar im Münchner Dom schmücken helfen.
Die Gemeinde Altenmünster im Landkreis Augsburg wurde vom Juni-Hochwasser schwer getroffen. Damals kam so viel Wasser die Zusam herunter wie seit Jahrzehnten nicht. Ganze Straßenzüge standen unter Wasser, ein Seniorenheim musste evakuiert werden. Altenmünster will jetzt aber nicht auf den langwierigen Bau eines Staudamms warten und hat jetzt viele kleine Schutzmaßnahmen ergriffen. Barbara Leinfelder berichtet.
Die Fläche, auf der wir jetzt stehen, die war vorher ganz zu asphaltiert. Also hier ist tatsächlich kein Tropfen Wasser versickert. Jetzt haben wir hier uns für das Pflaster mit den großen Fugen letzten Endes entschieden, was dazu führt, hier kann das Wasser direkt versickern auf der Fläche, ohne dass es uns dann sofort in die Kanalisation fließt.
Bürgermeister Florian Mayer will in Altenmünster Hochwasserschutz direkt vor Ort umsetzen. Die Wassermassen, die bei heftigen Regenfällen niedergehen, sollen nicht schnell in den Kanal rauschen, sondern abgebremst abfließen. Ideen hat der Bürgermeister viele.
Wir verbauen seit Jahren auf jedes Baugrundstück, was wir erschließen, Zisternen, die einerseits dem späteren Bewohner des Hauses helfen, er hat Wasser, was er zum Gießen nehmen kann, aber die andererseits uns wieder helfen, weil sie bei starkem Niederschlag erstmal rückpuffern.
Auch auf den großen Flächen von Industriebetrieben oder Supermärkten, die sich ansiedeln wollen, kann die Kommune mitbestimmen, begrünte Dächer oder entsiegelte Parkplätze festlegen.
Die Gemeinden haben auch hier viel in der Hand, denn auch ein Gewerbegebiet hat im Regelfall einen Bebauungsplan wie jedes Wohngebiet. Also das heißt, auch hier kann die Gemeinde ganz klare Vorgaben machen, wie sie sich zur Entsorgung des Abwassers und auch des Niederschlagswasser ist halt Abwasser, wie sie das Ganze behandeln möchte.
Wie schnell das Wasser kommen kann, das musste die Gemeinde beim Hochwasser Anfang Juni erleben. Große Teile von Altenmünster wurden vom Wasser der Zusam überflutet. Aus einem Seniorenheim mussten die Bewohner evakuiert werden.
Ja, ein Hochwasser dieser Dimension habe ich persönlich hier noch nicht erlebt. Dass wir tatsächlich Straßenzüge evakuieren mussten, war auch so eine ganz neue Erfahrung hier in der Gemeinde. Hat, glaube ich, vorher sich auch niemand vorstellen können, wie dramatisch und schnell sich einfach so eine Situation dann auch so zuspitzen kann.
Draußen am Ortsrand schlängelt sich die Zusam wieder als schmales Flüsslein durch die Wiesen. Die Gemeinde will jetzt nach und nach die zuführenden Bäche renaturieren und so mehr Platz schaffen für den Hochwasserfall. Eine ganze Reihe von Flutmulden oben im Wald, beim Ortsteil Hegnenbach, hat die Gemeinde bereits angelegt. Was hier an Wasser aufgehalten wird, ist auch zum Nutzen der Gemeinden flussabwärts bis nach Wertingen. Wenn alle Flussanlieger mit anpacken und an einem Strand ziehen, wäre viel zu bewirken, meint der parteilose Bürgermeister Florian Mayer.
Viele sagen oft, das ist so eine kleine Maßnahme, was soll es bewirken? Aber wenn man halt 50 bis 100 irgendwo kleine Maßnahmen hat, dann schafft man das auch, dass wir im Endeffekt die gleiche Wirkung erzielen, als wenn ich irgendwohin ein riesiges Dammbauwerk zum Beispiel baue.
Dafür hat der Bürgermeister von Altenmünster jetzt auch die Umlandgemeinden ins Boot geholt. Gemeinsam wollen sie Schwammregion werden bei einer Ausschreibung des Freistaats. Erhalten sie den Zuschlag, dann gibt es für wasserrückhaltende Maßnahmen endlich auch Fördermittel.
Der Augsburger Klimaforscher Harald Kunstmann begrüßt die Maßnahmen. Im Interview mit BR24 sagt er, die Altenmünsterer Initiative sei genau die richtige Entscheidung.
Und es ist sehr schön zu sehen, dass gerade im kommunalen Bereich, dass man hier den Klimaschutz verstanden hat. Es gibt kommunal sehr spannende und hochambitionierte Initiativen, sowohl was die Anpassung angeht, was auch aber was Emissionsminderungsmaßnahmen angeht. Kommunen schließen sich zusammen mit der Wirtschaft zum Klimapakt, wie auch hier zum Beispiel in Augsburg, auch Energiewende-Initiativen. Und das zeigt, kommunal hat man verstanden, Klimaschutz ist keine Ideologie, Klimaschutz ist Vernunft. Es ist zu unserem eigenen Schutz. Das hat man im kommunalen Bereich weit besser verstanden und praktiziert es weit besser als im übergeordneten Landes- und Bundesbereich.
Außerdem sagt der Augsburger Klimaforscher im Interview mit BR24, die Kommunen stünden zu oft alleine da mit Schutzmaßnahmen gegen Extremwetter. Daher seine Forderung.
Ja, im Moment ist das so gut wie alles freiwillig. Und es ist natürlich auch zu überlegen, ob bestimmte Sachen nicht doch auch verpflichtender werden müssen. Die Kommunen haben konkret das Problem. Auf kommunaler Ebene ist Klimaschutz freiwillig. Der Städtetag hat beschlossen, übrigens über alle Parteien hinweg, es sollte bitte zu einer Pflichtaufgabe werden, weil dann würden auch nochmal ganz andere Finanzierungsmöglichkeiten für die Kommunen möglich sein, die im Moment eben nicht möglich sind.
Soweit der Augsburger Klimaforscher Harald Kunstmann. Die UNO warnt vor einer zunehmenden Unberechenbarkeit des Wasserkreislaufes der Erde infolge des Klimawandels. Die zur UNO gehörende Weltorganisation für Meteorologie, WMO, bezeichnet in einem Bericht die immer heftiger werdenden Dürren und Überschwemmungen als Alarmsignal für diese Entwicklung. Katrin Hundl berichtet.
Stress in den weltweiten Wasserressourcen, meldet die WMO in ihrem neuen Bericht. Und das heißt, unsere Süßwasservorräte schwinden. 2023 war demnach für die Flüsse auf dieser Welt das trockenste Jahr seit über 30 Jahren, also seit systematisch Daten zu den Pegelständen erhoben werden. 2023 war auch das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen und die Gletscher verloren so viel Eis wie nie zuvor seit 50 Jahren. Wasser werde zum deutlichsten Indikator für die Notlage unseres Klimas, sagte WMO-Generalsekretärin Celeste Saulo bei der Vorstellung des Berichts in Genf. Eine der wichtigsten Erkenntnisse daraus sei, Wasser wird zunehmend unberechenbar. Die WMO-Expertinnen sprechen von einem erratischen hydrologischen Zyklus mit plötzlichen Überschwemmungen und schweren Dürreperioden. Ursache der menschengemachte Klimawandel. Und dennoch, so Celeste Saulo, gibt es keine mutigen Maßnahmen zum Schutz der weltweiten Wasserressourcen. Die WMO fordert dringend eine bessere Überwachung der weltweiten Wasserstände, der Bodenfeuchtigkeit und der Gletscherschmelze, denn viele Länder könnten noch immer keine ausreichenden Daten beisteuern. Laut den Vereinten Nationen haben 3,6 Milliarden Menschen mindestens einen Monat im Jahr nicht genug Wasser. Bis 2050, so die Prognose, werden es wohl 5 Milliarden sein.
Christian Bauer will die Weinlese künftig selbst autark ohne Saisonarbeitskräfte stemmen. Dafür will er die Ernte so gut wie es geht mechanisieren. Auf Hängen, die nicht ganz so steil sind, hat er bereits einen Vollernter im Einsatz. Dieses Jahr versuchte es zum ersten Mal auch in besonders steilen Weinbergen mit einem Steillagen-Vollernter. Julia Kuhles hat sich das mal genauer angeschaut.
Vorsichtig fährt der Vollernter von der Rampe seines Anhängers. Winzer Christian Bauer ist gespannt, ob das hier in seinem Weinberg bei Tüngersheim klappt, mit immerhin 40 Grad Hangneigung.
Ich teste jetzt in diesem Jahr, was ist möglich mit dem Steillagenvollernter, was ist vielleicht nicht möglich. Brauche ich in Zukunft noch Lesekräfte oder kann ich alles maschinell machen?
Per Stahlseil gesichert arbeitet sich die bei einem Lohnunternehmer gebuchte Maschine durch die Rebzeilen. Der Fahrer kann die Rüttelstärke so einstellen, dass möglichst nur gesunde und reife Trauben in den Behälter fallen. Winzer Christian Bauer kontrolliert die abgeernteten Rebstöcke.
Hier, die sind zum Beispiel ein bisschen unreifer wie die anderen, die bleiben dran. Auch die Faulen lässt er auch dran.
Zeile um Zeile geht es so rasch vorwärts. Der Vollernter liest so schnell wie 30 Lesekräfte. Aber Schnelligkeit ist natürlich nicht alles. Am Ende ist die Qualität entscheidend, weiß auch Frank Grünewald vom Lohnunternehmen Hofmann.
Von der Traubenqualität her, was die erntet, gibt es eigentlich fast keinen Unterschied mehr. Ganz im Gegenteil, ich bin mit der Maschine wesentlich flexibler. Ich kann auch nachts lesen, wenn es kühler ist. Wohingegen, wenn ich mit der Hand lese, bin ich halt auf die Helligkeit am Tag angewiesen. Und wenn ich dann Trauben mit 35, 40 Grad, wie wir es gerade heuer Anfang September hatten, lese und in den Keller kriege, dann habe ich ganz andere Probleme im Keller, wie wenn die frühs um 7 Uhr mit 10, 12 Grad kommen.
Für Winzer Christian Bauer macht der Vollernter trotzdem nicht überall Sinn. Wenn durch Frostschäden nur wenige Trauben an den Reben hängen, lohnt sich die Maschine nicht und er lässt lieber mit der Hand lesen. Dieses Jahr hat er dafür noch 5 Saisonarbeitskräfte. Doch die zu bekommen wird immer schwieriger. Auch weil die Erntefenster durch den Klimawandel immer kürzer sind. Früher dauerte die Weinlese über einen Monat, jetzt sind es oft nur noch 2 Wochen.
Die Leute, die von Rumänien zu uns kommen und hier arbeiten, die möchten natürlich eine längere Zeit hier arbeiten und jede Stunde mitnehmen. Und ich brauche sie halt für diese Zeit unbedingt, wenn man so will, oder jetzt vielleicht auch nicht mehr. Aber für diese kurze Zeit Leute zu kriegen, ist halt einfach schwierig.
Zurück zum Steillagenvollernter. Der ist inzwischen am Ende des Weinbergs angekommen, wo die Zeilen immer kürzer werden, bei den sogenannten Spitzzeilen. Hier kommt der Vollernter samt Seilsicherung nicht hin. Doch für den Winzer ist jede Rebzeile wichtig. Der Fahrer will es deshalb ohne Seilsicherung versuchen und nur über den Kettenraupenantrieb die Rebzeilen hoch und wieder runterfahren. Und es klappt, denn der Boden ist griffig, nicht zu feucht und nicht zu trocken.
Es hat gut geklappt, eigentlich besser wie erwartet. Der Fahrer hat es gut im Griff gehabt.
Nächstes Jahr die Weinlese, dann also nur mit der Familie und ohne Saisonarbeitskräfte?
So wie das aussieht, kann das auch funktionieren. Bin ich eigentlich ganz guter Dinge.
Vor der Firmenzentrale von Müller Milch in Aretsried stieg am Mittwochmorgen Dampf aus riesigen Milchtüten auf. Dahinter steckten Aktivisten von Greenpeace. Der Protest beim führenden deutschen Molkereikonzern sei Teil einer weltweiten Kampagne. Vor der Klimakonferenz im November in Aserbaidschan protestieren Greenpeace-Aktivisten bei Branchenriesen wie Müller, Fonterra in Neuseeland, Arla in Schweden und Danish Crown in Dänemark dafür, die Methanemissionen der Unternehmen sichtbar zu machen. Christian Wagner war vor Ort.
Müllermilch Klimakiller steht auf überlebensgroßen Milchkartons. Weißer Rauch steigt daraus auf. Es soll für das eigentlich farblose Gas Methan stehen. Das sei viel schädlicher für das Klima als CO2, sagt Matthias Lambrecht von Greenpeace. Immer mehr Kühe würden Methan ausrülpsen, weil die Nachfrage nach Milch und Käse so stark wachse. Lambrecht will zwei Dinge erreichen. Zum einen, dass Unternehmen wie Deutschlands größter Molkereikonzern Müller öffentlich machen müssen, wie viel Methan ihre Produkte am Ende verursachen. Und zum anderen sollten die Verbraucher den Zusammenhang von Milch und Klimawandel kennen und zumindest teilweise auf pflanzliche Produkte umsteigen, wie etwa Hafermilch. Da werde sich auch Müller umstellen müssen, heißt es. Zeitgleich zu der Aktion in Adelsried demonstriert Greenpeace auch in Dänemark, Schweden und Neuseeland. Mit weniger Methan, sagen die Aktivisten, könne die Erderwärmung tatsächlich gebremst werden.
Herbst ist Erntezeit, zum Beispiel für das Obst aus dem eigenen Garten. Seit 2021 gibt es ja in Bayern den sogenannten Streuobstpakt, den inzwischen auch immer mehr Privatleute für sich entdecken. Renate Rossberger.
Gabriel Habernagel zu Besuch in einem frisch gepflanzten Obstgarten im Weiler Igleinsberg im Bayerischen Wald. Er schaut, ob die Pflanzung passt.
Der hat da unten nur so ein Ding drin.
Das ist von der Baumschule her noch.
Es ist ein kleiner Plastikring, der den jungen Apfelbaum später einengen würde. Aber sonst passt alles beim neuen Obstgartenbesitzer Matthias Baumgartner.
Ich freue mich, wenn so ein Baum wächst und dann entsprechend Ertrag bringt. Ein anderer pflanzt gern Blumen, bei mir sind es halt eher die Obstbäume.
Der Bauingenieur hat alle 33 Obstbäume selber gepflanzt, aber keinen Cent dafür bezahlt. Er bekam sie geliefert mitsamt Wühlmauskorb, Pflanzpfählen, Schutzgitter, alles kostenlos über das Förderprogramm des Streuobstpakts Bayern. Die nicht ganz unkomplizierten Anträge dafür musste er auch nicht ausfüllen. Das hat der Forstingenieur Gabriel Habernagel vom Naturpark Bayerischer Wald erledigt, so wie für viele andere in drei Bayerwald-Landkreisen.
Es braucht halt einfach jetzt halt einmal eine Fläche, die umkehrt oder auch längerfristig gepachtet ist. Die Leute rufen mir dann einfach an. Sollte ich zu dem Entschluss kommen, hey, die Fläche passt für Pflanzung, dann mache ich in der Regel am Computer erst einmal eine kleine Punktaufnahme, setze mal die Bäume und schicke das den Leuten vorab und dann komme ich raus und dann schauen wir uns das einfach mal an.
Wichtig, es geht nicht um ein, zwei Bäume im Privatgarten. Das Grundstück darf kein Bauland sein, muss in einer Verbindung zur freien Landschaft stehen, kann auch der Stadtrand sein. Nur Hochstämme werden gefördert, also Bäume, die mehrere Meter hoch werden, denn das Ganze soll später ökologisch Sinn machen für Bienen, Insekten und Natur. Nutzen kann man das Programm in ganz Bayern, meistens über Landschaftspflegeverbände. Manche pflanzen einem sogar die Bäume. Der Naturpark Bayerischer Wald zahlt 30 Euro pro Baum, die man für Helfer oder einen Bagger ausgeben kann, wenn man nicht selber graben will. Der erste Pflanzschnitt ist kostenlos. Für die späteren Erziehungsschnitte zahlt man nur 10% Eigenanteil.
Den rufe ich im Dreijahresturnus. Eo, hey, hast du Lust auf die Pflegeförderung? Und in der Regel sagt man da ja. Weil man muss wissen, so ein junger Baum ist wie ein Hund. Den, wenn ich mir hole, dann muss ich den auch erziehen.
Gute Zuschüsse gibt es auch für den Schnitt alter Streuobstbäume.
Es sind ganz oft Leute, die vom Opa Fläche geerbt haben und da stehen ein uralter Obstbaum drauf. Die haben dann einfach Obstbäume und sagen, weil ich kenne mich damit nicht aus. Ja. Und genau dieses Loch, das will ja der Streuobstpakt, der will ja erhalten und fördern.
Familie Baumgartner muss noch ein paar Jahre warten, bis sie die ersten Äpfel und Birnen ernten kann.
Natürlich ist es irgendwann mal mit viel Arbeit verbunden, aber trotzdem ist es ein schönes Gefühl, wenn man einfach nur in die Wiese runtergehen muss und sich einen Apfel pflücken kann.
Mir ist es lieber, wenn das nicht gespritzt ist, was man selber isst. Da möchte man einfach was Natürliches haben, was gut schmeckt.
Das war's für heute aus Landwirtschaft und Umwelt.